Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Schön, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Ich möchte euch gerne ein Foto zeigen, das der ein oder andere von euch vermutlich auch gesehen hat in dieser Woche. Wir sehen hier den amerikanischen und den japanischen Präsidenten. Ein Foto aus dieser Woche. Ein Foto, das Hoffnung macht. Nicht nur uns, sondern dieser Welt. Hoffnung darauf, dass der amerikanische Präsident im nächsten Monat vielleicht tatsächlich mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zusammentrifft. Es war ein langes Ringen, wir haben das mitgekriegt, begleitet von vielen gegenseitigen Drohungen. Man werde in Kürze den roten Knopf drücken und den Gegner kaltstellen. Bevor Donald Trump und Shinzo Abe zusammentrafen, reiste Donalds CIA-Chef nach Nordkorea, um die Möglichkeiten für ein eventuelles Gipfeltreffen auszuloten. Auch China hat in den vergangenen Monaten sehr intensiv um einen solch diplomatischen Weg gerungen und nicht nur China, sondern auch viele andere Länder waren mit ungezählten Diplomaten am Werk. Worum ringt man da eigentlich in diesen Gesprächen? Letztlich ist es doch ein Ringen um Macht und um die eigene Identität, die man ja nicht preisgeben, sondern möglichst eindrucksvoll in der Öffentlichkeit darstellen möchte. Identität, ein Fremdwort. Was bedeutet das eigentlich? Wir sprechen von der Identität eines Menschen, wenn wir ihn charakterisieren wollen. Es geht um die Besonderheiten, um die Eigentümlichkeiten und Merkmale, die uns von den anderen Menschen um uns herum unterscheiden. Es geht um Individualität und Persönlichkeit. Die wenigsten Menschen, die ich kenne, fühlen sich wohl so als graue Maus in der großen Masse. Auch wenn die meisten von uns sicherlich nicht in der Politik, auch nicht in der Kommunalpolitik aktiv sind, ich behaupte einfach mal, wir alle haben doch das Bedürfnis, etwas zu gelten, etwas darzustellen, etwas zu bedeuten für diese Welt, für die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Der eine mehr, der andere weniger, aber wir alle wollen doch bei anderen ankommen. Wir möchten etwas darstellen. Nein, es geht nicht um unsere politische Identität bei dem Ganzen. Für einen Christen geht es um die Identität, die wir in Jesus Christus haben. Und wir werden gleich noch sehen, was die Bibel dazu sagt. Ich meine, dass die Frage nach unserer Identität tatsächlich kein Randthema ist. Wenn wir bereit sind, einmal genauer hinzuschauen, dann werden wir feststellen, dass wir im Laufe unseres Lebens sehr viel Zeit, Kraft und Geld aufwenden, um in der Frage nach unserer Identität Sicherheit zu bekommen. Zwei Stichworte hören wir in diesem Zusammenhang immer wieder. Selbstbewusstsein und Anerkennung. Kleine Kinder, wenn sie noch sehr klein sind, definieren sich ja vor allen Dingen aus ihrer Beziehung zu ihrer engsten Bezugsperson heraus. Und in den meisten Fällen ist das die Mutter. Je größer das Kind wird, desto mehr begreift es sich als eigenständige Persönlichkeit. Abgrenzung und Behauptung gegenüber den eigenen Eltern sind da ein ganz natürlicher Ausdruck dieser Ich-Findung. Diese Bestätigung, die wir vorher bei unseren Eltern gesucht haben, die suchen wir im Jugendalter bei unseren Freunden und Klassenkameraden. Das Schlimmste für einen Jugendlichen ist, und ich kann euch das jetzt wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das Schlimmste für einen Jugendlichen ist, wenn er die Anerkennung von der Gruppe, in der er sich bewegt, nicht bekommt. Oder schlimmer noch, wenn er abgelehnt wird. Soziologen haben ein Fremdwort dafür, das nennt sich Peer Pressure. Peer Pressure, das ist der Gruppendruck unter gleichaltrigen Jugendlichen. Wir versuchen durch Fitness, durch Muskeln, durch angesagte Kleidung, durch ein teures Handy oder ein schickes Auto, andere Statussymbole, Eindruck auf andere Menschen zu machen. Und die Triebfeder für all das ist, wir wollen ankommen. Die anderen sollen mich cool und begehrenswert finden. Und wenn ich dann hoffentlich irgendwann genug Anerkennung bekomme, dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wer. Nun bin ich wichtig, geachtet, wertgeschätzt und geliebt. Diese kleine Analyse trifft übrigens nicht nur auf Jugendliche zu. Auch als Erwachsene sind wir teilweise regelrecht süchtig nach der Anerkennung anderer Menschen. Das, was wir nach außen hin demonstrieren, das, was wir haben, das, was wir sagen und wie wir nach außen hin erscheinen, das ist ein Hinweis darauf, woran wir unsere Identität festmachen. Na und? Ist das ein Problem? Ich fürchte ja, weil wir uns nämlich auf diesem Wege laufend abhängig machen von Faktoren, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Das sind unsere Lebensumstände und die Anerkennung von anderen Menschen. Hand aufs Herz. Woran machst du ganz persönlich deine Identität fest? Ich glaube, es braucht schon etwas Mut, um diese Frage ganz ehrlich zu beantworten. Bereits der Kirchenlehrer Augustinus warnte uns vor den Gefahren, in die wir geraten, wenn wir uns zu sehr auf uns selbst konzentrieren. Augustinus sagt, vor allem ist es nötig, dass wir ausziehen aus uns selbst. Ausziehen aus mir selbst. Wie man Kleidung auszieht oder wie man aus einer Wohnung auszieht, davon haben wir wohl alle eine Vorstellung. Aber ausziehen aus uns selbst? Was meint Augustinus damit? Wir können doch nicht vor uns selbst abhauen. Irgendwie müssen wir doch fertig werden mit unserem Versagen, mit unseren Selbstanklagen, mit unserer Unperfektheit und auch immer wieder mit den Beurteilungen anderer Menschen. Damit müssen wir doch fertig werden. Was heißt das? Ausziehen aus uns selbst. Ich möchte fragen, wer von euch ist denn schon mal umgezogen? Die meisten, ja? Und wem hat der Umzug Freude gemacht? Der hatte so richtig Spaß dabei. Ich habe euch mal ein Foto von einem Umzug mitgebracht. Das war jetzt nicht bei uns. Nicht aus Spaß, sondern aufgrund beruflicher Erfordernisse hatten wir in den letzten 10 Jahren 3 große Umzüge zu bewältigen. Und ich habe jedes Mal gemerkt, wie all das, was wir besitzen und was wir im Laufe der Jahre ansammeln, zu einem wirklichen Ballast werden kann. Ausmisten ist angesagt. Und das Ausmisten, das meine ich nicht nur in Bezug auf unsere vollen Kleiderschränke und die Bücherregale. Jemand sagte einmal, eine der Hauptursachen für unser Leid ist die Überzeugung, dass wir das, was wir zu unserem Lebensglück brauchen, festhalten müssen. Ich wiederhole nochmal diese Aussage. Eine der Hauptursachen für das Leid in unserem Leben ist die Überzeugung, dass wir das, was wir zu unserem Lebensglück brauchen, festhalten müssen. Aber wenn wir uns in der Verantwortung vor Gott dazu entscheiden, unseren Besitz, unsere eigenen Pläne, und auch Menschen, die uns zu schaffen machen, loszulassen, dann können wir ein Leben in einer ganz neuen Freiheit antreten. Das meint Ausziehen aus uns selbst. Liebe Gemeinde, diese Freiheit, die erleben wir nicht im luftleeren Raum, sondern in einer neuen Bindung. Das ist eine weitere persönliche Frage an uns heute Morgen. Auf wen oder was verlässt du dich letztlich? Woher ziehst du deinen Wert und deine Anerkennung? Wer oder was bestimmt deine Identität? Je älter ich werde, desto mehr bin ich davon überzeugt, die einzige Bindung, die uns in diesem Leben wirklich frei macht, erlebe ich dort, wo ich alles loslasse, was mich in diesem Leben binden will, und wo ich mich festmache an Jesus Christus. Es geht um ein Leben, in dem ich täglich aufschaue zu ihm und seine Nähe suche. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth: Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir ja sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wir wollen uns nun im Folgenden anschauen, was dieses Neue, das da in uns begonnen hat, eigentlich ist. Wir wollen erkennen, wer wir eigentlich sind. Die Psychologie hat hier wertvolle Arbeit geleistet bei diesem Thema. Aus der Psychologie wissen wir, Annette konnte das sicher noch viel besser erklären, dass wir schon als Kinder, als kleine Kinder, Lebensbotschaften für uns formulieren. Eine von diesen Lebensbotschaften, die Menschen in ihrem Herzen formen, heißt zum Beispiel: Ich bin ein Trottel. Jemand anders denkt von sich: Ich bin ein Clown. Und er verhält sich auch überall so. Ein anderer sieht sich dafür verantwortlich, überall für gute Stimmung zu sorgen. Seine Lebensbotschaft heißt vielleicht: Ich bin der Sonnenschein. Ich bin die Vermittlerin. Ich bin pflegeleicht. Ich bin der Elefant im Porzellanladen. Und es gibt viele, viele andere solcher Lebensbotschaften. Möglicherweise hast du noch gar nicht darüber nachgedacht. Aber auch du läufst mit solch einer Botschaft durchs Leben. Und es lohnt sich, einmal darüber nachzudenken und dich zu fragen: Ist das eine positive Botschaft, die da in meinem Herzen ist, die ich vor mir hertrage? Oder ist es eine Botschaft, die dich einengt? Eine Botschaft, die dich unfrei und damit letztlich auch unglücklich macht? Jesus sagt in Johannes 8, Vers 36, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich glaube, dass viele Christen diese Freiheit nicht erleben. Und sie wachsen auch nicht in ihrem Glauben, weil sie an einem falschen Selbstverständnis festhalten. Sie erkennen nicht den Stand, in den Jesus sie am Tag ihrer Wiedergeburt versetzt hat. Sie sehen sich nicht so, wie Gott sie sieht. Sie leiden gewissermaßen an einem kranken Selbstbild. Ihre wahre, ihre neue Identität in Jesus erfassen sie nicht, weil sie sich mit dem falschen Adam identifizieren. Was meine ich damit? Die Bibel spricht vom ersten und vom letzten Adam. Der erste Adam ist der im Garten Eden. Und der letzte Adam ist Jesus Christus. Wir können das zum Beispiel in 1. Korinther 15 nachlesen. In den ersten vier Kapiteln der Bibel erfahren wir, der erste Adam hatte versagt. Und er wurde dafür aus dem Paradies verstoßen. Und ich habe so den Eindruck, wir betrachten uns selbst sehr oft als Teil von Adam und Evas Familie. Wir schauen sehnsüchtig zurück zum Paradies. Und wir sind uns dabei voll bewusst, wir leben heute jenseits von Eden. Wir haben es verbockt. Das Paradies ist verloren. Natürlich haben wir unser leibliches Leben von Adam geerbt. Aber für einen Christen hören an dieser Stelle die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Kolosser 1, Vers 13 sagt: Der Vater im Himmel hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Und die Liste dessen, was wir nun in der Verbindung zu diesem neuen Adam haben, die ist sehr lang. Ich zeige euch deshalb an dieser Stelle nur einmal eine kleine Auswahl von neutestamentlichen Aussagen. Jesus sagt mir und er sagt dir, ganz persönlich: Ich bin das Salz der Erde. Jesus sagt mir weiter: Ich bin das Licht der Welt. Ich darf euch sagen, als ich das las, da bin ich richtig drüber gestolpert. Ich dachte: Moment mal. Sagt das nicht Jesus von sich? Wieso? Ich bin das Licht dieser Welt? In Johannes 8 sagt Jesus das von sich, aber hier an dieser Stelle im Matthäus-Evangelium spricht er von uns. Er sagt das von dir und von mir. Und er sagt uns noch viel mehr. Ich erfahre, ich bin ein Freund von Jesus. Ich bin Gottes Knecht. Ich bin ein Miterbe Christi und teile sein Erbe mit mir und teile sein Erbe mit ihm. Ich bin ein Tempel, eine Wohnung Gottes. Gottes Geist wohnt in mir. Ich bin ein Heiliger. Ich bin ein Kind Gottes und ich werde Christus gleich sein, wenn er wiederkommt. Das sage nicht ich, das sagt Gottes Wort von dir. Das sagt der Herr aller Herren über dich. Wenn ich das begreife, dass ich in Jesus tatsächlich eine ganz neue Schöpfung bin, dann wird das Auswirkungen auf meinen Alltag haben. Dann hat das Auswirkungen auf mein Reden und auf mein Handeln. Egal, was der Teufel dir einreden will, je mehr du auf die Wahrheit von Gottes Wort achtest und je öfter du deine neue Identität in Jesus ganz bewusst bejahst, desto mehr wird dein Verhalten deine wahre Identität widerspiegeln. Letztlich geht es darum, dass wir von unserem eigenen Tun zu unserem Sein in Jesus finden. In unserer leiblichen Familie haben wir ja alle ein ganz bestimmtes Erbe mitbekommen. Unbewusst übernehmen wir von unseren Eltern Werte, Denkmuster, Redensarten und das Verhalten. Diese Identifikation ist derart stark, dass ich mich bei der Beobachtung meiner eigenen Kinder manchmal gefreut, aber oft genug auch schon erschrocken habe, weil ich dachte, diese Eigenart solltest du doch von mir nicht lernen. Wenn wir dann irgendwann erwachsen werden und aus dem Elternhaus ausziehen, dann betrachtet man die Dinge ja zunehmend realistischer. Man freut sich hoffentlich über vieles, was man von den eigenen Eltern gelernt hat. Man entdeckt aber teilweise auch sehr klar die Charakterschwächen und die Macken seiner direkten Vorfahren. In unserer letzten Gemeinde, da erfuhr ich im Gespräch mit jüngeren Leuten, dass die Eltern schon die Heimfahrt vom Gottesdienst dazu genutzt hatten, um im Auto darüber zu debattieren, wie schlecht die Musik im Gottesdienst wieder war, dass der Prediger heute so genuschelt hat und ja nicht mal eine Krawatte anhatte. Und am Mittagstisch ging es dann so weiter. Anstatt Gutes über die Gemeinde von Jesus zu sagen, hörten die Kinder ganz wenig Anerkennung. Stattdessen wurde über die Mitchristen gehetzt und getratscht. Es gab ständig Kritik und negatives Gerede. Und obwohl sie ihre eigenen Eltern in dieser Hinsicht negativ erlebten, hatten sie diese Haltung, dieses Vorbild so sehr verinnerlicht, dass sie diese kritische Haltung ihrer eigenen Gemeinde gegenüber für sich selbst übernahmen. Als wir sie dann an diesem besagten Tag mal auf ihr eigenes negatives Reden über die Gemeinde ansprachen, da bekamen wir nur als Antwort, wir sind halt so. Bei uns wurde immer schon ordentlich über andere hergezogen. Der Volksmund sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber ich habe mich gefragt, woher kommt das? Woher kommt das, dass wir auch als wiedergeborene Menschen oft nicht aus unserer Haut raus können? Woher kommt es, dass es uns immer wieder so schwer fällt, wie Augustinus es sagt, aus uns selbst auszuziehen? Wir müssen wissen, Satan hat größte Freude daran, uns gegenüber unseren Mitchristen, gegenüber den anderen Menschen in unserer Gemeinde negativ zu polen. Er hat Freude daran, uns zu verwirren. Er hat Freude daran, unser Handeln und unser Denken zum Negativen zu beeinflussen und uns im Denken über unsere Identität in Jesus zu verunsichern. Bei jedem Fehlverhalten versucht er dich davon zu überzeugen, dass du letztlich ein unwürdiger, nichtsnutziger und geistlich kranker Mensch bist. Einer, der es in Gottes Augen nie zu etwas bringen wird. Weißt du, eine andere Botschaft kann dir der Teufel auch gar nicht bringen. Denn Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und die Lüge, die Satan uns im Blick auf unsere Identität einreden will, ist, du bist, was du tust. Mit anderen Worten, dein Tun bestimmt dein Sein. Was sich auf den ersten Blick durchaus logisch anhört, das ist eine Falle. Ich möchte dir jetzt etwas Wichtiges sagen. Wenn du dein Leben auf dein Tun aufbaust, wenn du dein Leben auf das aufbaust, was du schaffst und zu Wege bringst, dann wird dieses Fundament bei der nächsten großen Krise ins Wanken geraten und irgendwann ganz zerbrechen. Für uns alle geht es darum, dass wir wegschauen von uns selbst und dass wir uns darum kümmern, unsere wahre, unsere unzerstörbare Identität in Jesus Christus zu erkennen. Kinder versuchen ja oft durch liebes und angepasstes Verhalten die Liebe und Zuwendung ihrer Eltern zu vergrößern. Was bei uns Menschen oft genug klappt, das funktioniert so nicht bei Gott. Gott liebt nämlich seine Kinder nicht für das, was sie tun, sondern für das, was sie sind. Liebe Gemeinde, Satan flüstert uns immer wieder Botschaften ins Ohr. Wisst ihr, wie diese Botschaften sich anhören? Was das für Sätze sind? Zum Beispiel, schau dich doch an. Schon wieder hast du deine Kinder angebrüllt. Das dürfte dir doch längst nicht mehr passieren. Du liegst aber auch ständig im Streit mit deinem Mann. Führen Christen etwa so eine Ehe? Mensch, bist du neidisch auf andere. Dein Halt in Gott scheint aber nicht sehr stark zu sein. Sag mal, eine Frucht des Heiligen Geistes ist doch die Selbstbeherrschung. Da sieht es aber schlecht bei dir aus. Schon wieder hast du vorhin im Gespräch so gereizt reagiert. Was du dir gestern wieder im Internet angeschaut hast, sogar die Tür hast du zugemacht, damit deine Frau dich nicht sieht. Und du willst ein Vorbild für andere sein? Ein Christ redet aber nicht schlecht über andere. Und was machst du? Gestern hast du schon wieder über XY hergezogen. Wisst ihr, das Tückische ist, Satan flüstert uns Botschaften ins Ohr, die sind gar nicht völlig falsch. Aber es sind immer Botschaften, die uns entmutigen. Botschaften, die uns auf uns selbst zurückwerfen und die uns mit unserem Versagen alleine lassen. Der Teufel lässt uns glauben, schau dich doch an. Das, was du tust, zeigt doch, wer du bist. Ich stehe heute Morgen hier, um dich daran zu erinnern, der Teufel ist ein Lügner. Und er hört nicht auf, uns zu belügen, denn Lügen, das ist sein Job. Er kann überhaupt nicht anders. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Und dass wir uns von der Lüge abwenden und uns der Wahrheit zuwenden. Entscheidend, ihr Lieben, entscheidend ist ganz alleine das Urteil, das Jesus Christus über dein Leben fällt. Der Herr sagt in Johannes 8, Vers 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn Satan uns einflüstern will, du bist, was du tust, na, dann dürfen wir, nein, dann müssen wir sogar ihm die Wahrheit von Gottes Wort entgegenhalten. Und die lautet, mein Sein bestimmt mein Tun. Und damit bin ich wieder bei unserem Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und ich verstehe, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich bin kein Waisenkind mehr. Ich bin jetzt Gottes Kind. Wenn du dich zu Jesus Christus bekehrt hast, dann bist du Gottes Kind, egal wie du dich selbst siehst, ganz egal wie andere dich beurteilen, du bist Gottes geliebtes Kind. Die Grundlage deines Lebens liegt jetzt nicht mehr in deiner Leistung und sie liegt nicht mehr in dem Urteil, das irgendwelche Menschen über dich sprechen. Die Grundlage deiner Identität, das Fundament, auf dem du stehst und der Weg, auf dem du trotz aller Fehler hin zum Ziel deines Lebens gehst, das ist Gottes bedingungsloses Ja zu dir. Eins meiner absoluten Lieblingstexte aus der Bibel, und ich möchte, dass einmal auf meiner eigenen Beerdigung darüber gesprochen wird, das ist das Wort von Paulus aus Römer 8. Und ich möchte dir das nun als Ermutigung zum Schluss dieser Predigt mitgeben. Paulus sagt in Römer 8, Vers 31 folgende: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann dann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Christus Jesus ist doch hier, der gestorben ist. Jetzt bin ich verrutscht. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.